Früh im November fiel der erste Schnee. Dann kam der Wind, formte die tiefe weiße Schicht und warf Verwehungen auf. Den ganzen Dezember über und einen Großteil des Januars blieb es so bitterkalt. Auf dem Heimweg von einer Nachtwache bei 5 Indern stieß Rob J. auf 2 Indianer in einer argen Notlage. Er erkannte sofort die beiden Männer, die ihm beim Gambespielen vor Nick Holdens Hütte zugehört hatten. 3 tote Schneehasen zeigten, dass sie auf der Jagd gewesen waren. Eins ihrer Pferde war gestolpert, hatte sich dabei einen Vorderlauf an der Fessel gebrochen und seinen Reiter, den Sorg mit der riesigen Hakennase, unter sich begraben. Dessen Begleiter, der große Indianer, hatte das Tier sofort getötet und ihm den Bauch aufgeschlitzt, dann den Verletzten unter dem Kadaver hervorgezerrt und in die dampfende Bauchhöhle gelegt, damit er nicht erfror. »Ich bin Arzt. Vielleicht kann ich helfen.« Die beiden verstanden kein Englisch, doch der große Indianer machte keine Anstalten, Rob J. von der Untersuchung des Verletzten abzuhalten. Der Arzt brauchte nur kurz unter die zerlumpte Fellkleidung zu greifen, um festzustellen, dass die rechte Hüfte nach hinten ausgerenkt war. Der Ischiasnerv war verletzt, die gesamte Muskulatur im Beckenbereich war vor Schmerz und Kälte hart und steif wie Holz. An ein Einrenken der Hüfte an Ort und Stelle war nicht zu denken. Es begann leicht zu graupeln, als der Zug sich in Bewegung setzte. Sie ritten am Rand des Waldstreifens am Flussufer entlang, bis der Indianer in eine Bresche zwischen den Bäumen einbog und sie das Lager der Sorgs erreichten. Konische Ledertipis, 17 zählte Rob J. später, als er die Gelegenheit dazu hatte, standen windgeschützt zwischen den Bäumen. Die Sorgs waren warm gekleidet. Überall waren noch Spuren des Reservats zu sehen, denn neben den traditionellen Tierhäuten und Fellen trugen die Indianer abgelegte Kleidungsstücke von Weißen, und in einigen der Zelte standen Munitionskisten der Armee. Der Verletzte wurde in eins der Tipis getragen und Rob J. folgte ihm. »Spricht jemand Englisch?« »Ich spreche deine Sprache.« Sein Alter war schwer zu bestimmen, denn der Sprecher trug das gleiche unförmige Fellbündel wie alle anderen und auf dem Kopf eine Kapuze aus grauem Eichhörnchenpelz, aber es war die Stimme einer Frau. »Ich kann dem Mann helfen, ich bin Arzt. Weißt du, was ein Arzt ist?« »Ich weiß es.« Ihre braunen Augen sahen ihn unter den Pelzfalten hervorgelassen an. Sie sagte kurz etwas in ihrer Sprache und die anderen im Zelt traten zurück und sahen ihm zu. Rob J. nahm ein paar Äste aus dem Holzstapel und schürte das Feuer. Als er den Mann aus seiner Kleidung schälte, sah er, dass die Hüfte innerlich verdreht war. Er hob die Knie des Indianers an, bis sie ganz abgewinkelt waren, und sorgte dann mit Hilfe der Frau dafür, dass kräftige Hände den Mann am Boden festhielten. Er bückte sich und schob seine rechte Schulter unter das Knie der verletzten Seite. Dann drückte er mit aller Kraft nach oben und mit einem deutlich hörbaren Schnappen sprang die Gelenkkugel in die Pfanne zurück. Der Indianer lag da wie tot. Während der ganzen Prozedur hatte er kaum einmal aufgestöhnt. Jetzt goss die Frau Wasser in eine Kürbisflasche, vermischte es mit einem Pulver aus einem kleinen Rehlederbeutel und gab es dem Mann, der es gierig trank. Sie legte ihre Hände auf die Hüfte des Mannes, sah ihm in die Augen und begann einen murmelnden Singsang in ihrer Sprache. Als Rob J. sie so sah und hörte, bekam er eine Gänsehaut. Er erkannte, dass sie die Medizinfrau des Stammes war oder vielleicht auch eine Art Priesterin. In diesem Augenblick übermannte ihn nach der schlaflosen Nacht und dem Kampf gegen den Schnee die Müdigkeit, und er wankte benommen aus dem schwach erleuchteten Tipi hinaus, wo eine Menge schneebestäubter Sorgs wartete. Ein triefäugiger alter Mann berührte ihn ehrfürchtig. »Corso Vabescu«, sagte er, und andere nahmen den Ruf auf. »Corso Vabescu«. Die Priesterärztin kam aus dem Tipi. Die Kapuze glitt ihr vom Kopf, und er sah, dass sie nicht alt war. »Was rufen die Leute?« »Sie nennen dich einen weißen Schamanen«, erwiderte sie. Von der Medizinfrau erfuhr er, dass der verletzte Mann Wokoche Adlernase hieß. Den großen Indianer nannten sie Paya Vanigava, der singend einhergeht. Nach Hause zurückgekehrt, schrieb Rob J. sein Erlebnis in sein Tagebuch und versuchte, die Frau nach dem Gedächtnis zu zeichnen. Doch so sehr er sich auch anstrengte, er brachte nicht mehr zusammen als ein typisches Indianergesicht ohne Geschlecht und vom Hunger gezeichnet. Er wusste, dass Gus Schröder getrocknete Maiskolben zu verkaufen hatte, und Alden hatte erwähnt, dass auch Paul Gruber einen Teil seines Saatgetreides verkaufe. Noch an diesem Nachmittag kehrte er mit 2 Sack Mais und je einem mit gelben Kohlrüben und Weizen in das Lager der Sorgs zurück. Die Medizinfrau dankte nicht. Sie sah die Säcke mit den Lebensmitteln nur an, bellte einige Befehle und schon zogen eifrige Hände die Lebensmittel in die Tipis, um sie vor Kälte und Feuchtigkeit zu schützen. Der Wind wehte der Medizinfrau die Kapuze vom Kopf. Sie war wirklich eine Rothaut. Ihr Gesicht hatte eine kräftige, gegerbt rötlich-braune Tönung. Ihre Nase hatte einen vorspringenden Höcker und beinahe negroide Löcher. Sie hatte große, schimmernd braune Augen und einen unverhüllten Blick. Als er sie nach ihrem Namen fragte, sagte sie, sie heiße Makwa Ikwa. Was bedeutet das auf Englisch? Die Bärenfrau, antwortete sie. Die Stümpfe der amputierten Finger von Gus Schröder verheilten ohne Infektion. Rob J. besuchte den Farmer vielleicht zu oft, aber die Frau in der Hütte auf dem Grund der Schröders hatte ihn neugierig gemacht. Elmer Schröder war zunächst verschlossen, doch als sie merkte, dass Rob J. wirklich helfen wollte, erzählte sie bereitwillig und mütterlich besorgt die Geschichte der jungen Frau. Sarah war 22 Jahre alt, 6 Jahre zuvor mit ihrem jungen Mann Alexander Bledsoe aus Virginia nach Illinois gekommen und inzwischen Witwe. »Wie alt ist das Kind?« 2 Jahre«, antwortete Elmer Schröder ungerührt. »Sie hat nie was gesagt, aber wir glauben, dass Will Mosby der Vater war. Will und Frank Mosby, 2 Brüder, haben ein Stückchen weiter flussabwärts gewohnt, diese Brüder. Einer schlimmer als der andere. Frank Mosby versteckt sich vor dem Gesetz. Will wurde bei einem Streit in einem Saloon getötet, kurz bevor das Baby kam. Ein paar Monate später wurde Sarah krank.« »Viel Glück hat sie wohl nicht.« »Überhaupt kein Glück. Sie ist sehr krank. Sie stirbt an Krebs«, sagt sie. »Manchmal hat sie solche Bauchschmerzen, dass sie, Sie wissen ja, das Wasser nicht halten kann. Sie will, dass ich den Jungen nehme, wenn sie stirbt. Aber wir haben doch schon 5 Mäuler zu stopfen.« Als Rob J. die Schröders verließ, hielt er bei ihrer Hütte, die verschlossen und unbewohnt aussah, an. »Mrs. Bledsoe«, rief er und klopfte an die Tür. Nichts rührte sich. »Mrs. Bledsoe, ich bin Rob J. Cole, ich bin Arzt.« Er klopfte noch einmal. »Gehen Sie weg.« »Ich sagte, ich bin Arzt. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Gehen Sie doch weg.« Gegen Ende des Winters war es auch in seiner Hütte etwas gemütlicher geworden. Wohin er auch kam, besorgte er sich häusliche Dinge. Am 2. März kam ein Brief von Jay Gager. Gager schrieb, was Rob J. über das Land in Holden's Crossing berichtet habe, sei mehr, als er und seine Frau sich erhofft hätten. Das Geld für die Anzahlung auf das Land habe er Nick Holden bereits überwiesen und er werde alle weiteren Zahlungen an das staatliche Grundamt übernehmen. Leider könnten sie aber in der nächsten Zeit nicht nach Illinois kommen, da Lillian wieder schwanger sei. Ein unerwartetes Ereignis, das uns mit Freude erfüllt, aber auch die Abreise von hier verzögert. Rob J. las den Brief mit gemischten Gefühlen. Es freute ihn, dass Jay seiner Empfehlung vertraute und eines Tages sein Nachbar sein würde. Doch es erfüllte ihn auch mit stiller Verzweiflung, dass dieser Tag noch nicht in Sicht war. Er hätte viel darum gegeben, mit Jason und Lillian zusammensitzen und Musik machen zu können, die ihn tröstete und seine Seele erfreute. Die Prärie war ein riesiges, stummes Gefängnis und die meiste Zeit war er darin allein. Er beschloss, sich einen Hund zuzulegen. Zur Zeit der Wintersonnenwende waren die Sorgs wieder notleidend und hungrig. Gus Schröder wunderte sich laut, weshalb Rob J. noch einmal 2 Sack Mais kaufen wolle, drang jedoch nicht weiter in ihn, als Rob nicht darauf einging. Die Indianer akzeptierten das Maisgeschenk wie das erste Mal schweigend und ohne sichtbare Gefühlsäußerung. Er brachte Makwa Ikwa ein Pfund Kaffee und machte es sich zur Gewohnheit, sie gelegentlich zu besuchen und mit ihr am Feuer zu sitzen. Mit der Zeit lernten sie einander kennen. Makwa Ikwa hatte in einer Mission für Indianerkinder in der Nähe von Fort Crawford 4 Jahre lang die Schule besucht. Sie konnte ein wenig lesen und hatte schon von Schottland gehört, doch seine Vermutung, dass sie Christin sei, korrigierte sie. Ihr Volk bete Se-Wanna, den Hauptgott, und andere Manitus an, und sie erzählte ihm von den alten Riten. Er erkannte, dass sie vor allem Priesterin war, und das half ihr, eine gute Heilerin zu sein. Sie wusste alles über die Arzneipflanzen, die in der Gegend wuchsen, und von ihren Zeltstangen hingen Büschel getrockneter Heilkräuter. Er sah ihr einige Male zu, wie sie die Sorgs behandelte. Zuerst kniete sie sich neben den kranken Indianer und spielte leise auf ihrer Trommel, die aus einem zu 2/3 mit Wasser gefüllten und mit einer gegerbten dünnen Tierhaut bespannten Tonkrug bestand. Sie rieb das Trommelfell mit einem gebogenen Stab. Dabei entstand ein leiser, dumpf dröhnender Ton, der mit der Zeit eine einschläfernde Wirkung hatte. Dann legte sie beide Hände auf den zu heilenden Teil des Körpers und sprach zu dem Kranken in ihrer Sprache. Rob erlebte, wie sie auf diese Weise einem jungen Mann die Wirbelsäule wieder einrenkte und die Knochenschmerzen einer alten Frau linderte. »Wie lässt du mit deinen Händen den Schmerz verschwinden?« Sie schüttelte den Kopf. »Kann ich nicht erklären.« Rob J. nahm die Hände der alten Frau in die seinen. Obwohl die Schamanin ihr die Schmerzen genommen hatte, spürte er, dass ihre Lebenskräfte versiegten, und er sagte Makwa Ikwa, dass die Frau nur noch wenige Tage zu leben habe. Als er 5 Tage später wieder in das Lager der Sorgs kam, war die alte Frau tot. »Woher hast du es gewusst?« fragte Makwa Ikwa. »Der herannahende Tod? Einige aus meiner Familie können ihn spüren. Es ist eine Gabe. Ich kann es nicht erklären.« Also glaubten sie einander einfach.